Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Lars Stetten ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Lars habe ich kennengelernt über eine Podcast-Plattform, in der es unter anderem darum geht, wie kriege ich meinen Podcast, für mich natürlich ein ganz wichtiges Thema, wie kriege ich meinen Podcast so optimiert, dass er für die Zuhörenden, für die Zuschauer und so weiter interessant bleibt, dass er auch wirklich gefunden wird im Netz mit Begriffen, mit allen möglichen Suchbegriffen und so weiter. Lars ist Suchmaschinenoptimierer für Podcast. Das ist aber nicht der Punkt, um den es heute geht in unserem Gespräch, weil wir so ganz nebenbei mal im Gespräch unter vier Augen gesagt hat oder erzählt hat, hat raushängen lassen, hat der Lars ja noch ein paar Eigenschaften oder ein paar Geschichten, die er mit sich rumschleppt, die so faszinierend sind, dass ich das immer noch nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Du spielst Fußball, du spielst Tennis. Du spielst Tennis sehr erfolgreich, du bist deutscher Meister. Und das, was es für mich vollkommen unglaublich macht, ist, du bist blind. Du bist deutscher Meister im Tennis als Blinder. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Ich musste mir jetzt erstmal gleich erklären, wie das funktioniert. Hallo.
Immer gerne, genau. Du hast gesagt, unter vier Augen hast du gesagt, kann man auch sagen, unter vier Ohren, genau.
Unter vier Ohren, genau.
Genau. Wie funktioniert das? Ja, also erstmal, Blindentennis spiele ich jetzt seit circa 7 Jahren. Ist in Deutschland noch ein sehr junger Sport. Also ich war so mit einer der Pioniere, wenn du so willst, in Deutschland. Kurz vorher ist das erst hier bekannt geworden. In anderen Ländern, zum Beispiel England und so weiter, wird es schon eine Weile länger gespielt. Und letztendlich geht es darum, dass sozusagen Anführungsstrichen dann das normale Tennis ein bisschen an unsere Bedürfnisse adaptiert wird. Das erste ist, wir spielen halt nicht mit dem normalen Filzkugel, sondern wir spielen mit einem speziellen Ball. Der ist ein bisschen größer, der ist leichter, der ist weicher.
Du hast bestimmt die Maße ungefähr im Kopf. Wie schwer ist denn so ein normaler Tennisball? Also ich habe zwar im Leben auch schon einige Jahre Tennis gespielt, früher, aber der hat doch schon ein gewisses Gewicht.
Da stellst du jetzt eine Frage, bitte ChatGPT fragen jetzt.
Kommt mir nicht ins Haus, noch nicht.
Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, was wiegt der da, irgendwie 100 Gramm oder was? Keine Ahnung. Also
egal, ich schätze ein bisschen weniger, aber ist ja egal, wenn der mit entsprechendem Tempo ankommt.
Wenn ich den abkriegen würde, wäre es ungünstig. Und unser Ball ist halt mit endlich ein Schaumstoffball, der innen drin nochmal so einen harten, ähnlichen Golfball nochmal drin hat. Und da sind so kleine Stifte drin. So dass man den, wenn man den so ein bisschen schüttelt, er rasselt. Ne? Mhm. Das heißt, akustisch ist er hörbar und er ist halt sehr leicht, so dass wir, wenn wir den irgendwie an den Kopf oder sonst wo gegenkriegen, dann passiert da halt nichts. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das Zweitwichtigste ist, dass die Regeln sich ein bisschen ändern, beziehungsweise der Tennisplatz, beziehungsweise der Tenniscourt ist ein bisschen angepasst, nämlich verkleinert. Das heißt, wir spielen nicht von der normalen Grundlinie hinten, sondern wir spielen sozusagen da von dieser T-Linie. Ja.
Okay.
Und machen da, haben noch eine eigene Aufschlaglinie und so weiter. Genau, also die Maße sind entsprechend da angepasst. Es gibt bei uns auch verschiedene Klassen, je nachdem, wie viel man noch sieht, dann wird auch entsprechend das Feld noch ein bisschen vergrößert. Ich gehöre sozusagen zu dieser sogenannten Klasse B1, also die, die gar nichts sehen. Die spielen zusätzlich mit einer Augenbinde, jetzt seit neuestem auch mit Augenpflastern. Das heißt, wir werden erst abgeklebt und müssen noch so eine Dunkelbrille drüber tragen. Das ist in anderen blinden Sportarten auch schon relativ üblich, zum Beispiel Fußball. Und das liegt einfach daran, weil noch, auch wenn es sozusagen auf dem Papier jeder blind ist, durchaus der eine noch ein bisschen Lichtwahrnehmung hat, noch vielleicht okay, noch so leichte Schattierungen noch was erkennen kann und so weiter und so da total egalisiert werden.
Ich muss mal kurz einhaken. Das heißt, okay, also das kann also nicht genau kontrolliert werden, ob du jetzt noch so leichte Schattierungen siehst oder nicht. Dann könntest du ja so ungefähr zumindest erahnen, wo der Ball gerade langfliegt, ob er auf dich zukommt oder ob du jetzt nach rechts oder links irgendwie dich bewegen musst, um ihn noch zu kriegen. Und um das, also jegliche Form von möglicher, von dem möglichen Vorteil auszuschließen, wird also dir was aufs Gesicht geklebt, dass du also wirklich komplett im Dunkeln bist.
Richtig, ja. Also wir reden ja, also um den Sport durchführen zu dürfen, wirst du erstmal klassifiziert. Mhm. Das heißt, ich muss auch erstmal, ich muss sozusagen am Anfang auch zum Augenarzt rennen und das muss ich und kriege dann sozusagen so einen Art Startpass und mit diesem, damit ich überhaupt berechtigt bin, auch entsprechend Turniere und so weiter zu spielen. Das heißt, ein Augenarzt schätzt erstmal sozusagen meinen Visus ein und dann werde ich sozusagen einkategorisiert. Bei uns gibt es dann 4 Kategorien. Und dieser, wie gesagt, dieser Klasse B1, wo ich jetzt dazugehöre, die gar nichts sehen, die spielen mit Augenbinde, alle anderen spielen, dürfen ihren Sehrest nutzen. Das ist so ein bisschen das Besondere. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen noch ein bisschen was sehen würde, das ist jetzt, wir reden ja von wirklich graduellen Geschichten, ja, also wir reden ja von, die anderen sehen dann vielleicht noch so 3%, das bringt dir jetzt relativ wenig, aber die können dann vielleicht so einen Ball noch aus, wenn er so 3 Meter vorher sozusagen, also wenn er gerade so übers Netz geflogen ist, können ihn vielleicht gerade dann zum ersten Mal erkennen. Das kann ich zum Beispiel so oder so auf keinen Fall. Also im Idealfall vielleicht, wenn er noch 20 Zentimeter genau mir vor der Birne und die Lichtverhältnisse ideal sind, dann kann es sein, dass der ein oder andere Spieler von uns das mal so einen Ball vielleicht zufällig erkennt, würde, bringt dir aber im Spiel so 0, gar nichts. Ich kann zum Beispiel, wenn der Ball dann in Bewegung ist, so oder so gar nichts, den gar nicht erfassen.
Du kriegst also nur das Gehör mit, wie ich es verstanden habe?
Nur das heißt, halt total nur, weil, und bei Ernst nur total übers Gehör, bei den anderen sozusagen, da kann man es dann Sehbehinderten-Tennis nennen, weil die noch einen Sehrest haben. Da können die sozusagen, ist sozusagen eine Mischung aus Gehör und den kleinen Sehrest, den sie noch haben.
Jetzt muss ich mal ganz saudum fragen und bitte nicht gleich böse sein.
Überhaupt nicht böse.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Tennis zu spielen und dir die Bälle um die Ohren pfeifen zu lassen? Ich meine, du spielst jetzt erst seit 7 Jahren oder hast du es vorher schon gespielt? Du bist blind geworden oder warst du von Geburt an blind?
Gut, also nee, ich bin nicht von Geburt an blind, aber ich bin von Geburt an, sag ich mal, stark seheingeschränkt.
Okay.
Ja, das heißt, bei mir ist eine erbliche Krankheit. Das heißt, ich konnte das, dann kann man sich mal ganz gut merken, ich konnte, bis ich 15 war, noch Fahrrad fahren. Mhm. Ja, das heißt, ich war schon immer nachtblind. Das ist so ein Symptom von der Krankheit. Das heißt, im Dunkeln habe ich eigentlich schon immer gar nichts gesehen. Schon auch als kleines Kind nicht. Aber ich konnte mich, als ich noch klein war, auch so relativ unauffällig, in Anführungsstrichen, auf der Straße bewegen tagsüber. Ohne große Hilfsmittel. Hat halt gereicht, habe halt noch ein paar Meter weit gesehen und fürs Fahrradfahren hat halt gerade noch so gereicht. Bis ich halt irgendwann eines Tages mit 15 an einer Laterne gelandet bin und dann habe ich dann mal gesagt, jetzt ist es vielleicht dann doch zu gefährlich. Beziehungsweise meine Mutter war so erschrocken, er gesagt hat, jetzt lass mal. Und dann, genau, das ist entsprechend schlechter geworden dann über die Zeit.
Hat das einen Namen, diese Krankheit? Oder?
Genau, die ist eine sehr verbreitete Augenkrankheit, die nennt sich Retinitis pigmentosa. Retinitis von Retina, wie Netzhaut, ist halt eine Netzhauterkrankung.
Okay, die löst sich ab oder stirbt?
Ja, genau, also diese, die sozusagen diese Sehzellen, die sterben ab. Ja, okay. Und sozusagen die Leitung zum Auge, die ist ja nicht mehr, die funktioniert nicht mehr.
Okay.
Also.
Und das ist auch nicht irgendwie reparabel, dass man da ist nichts drin. Wenn die Nerven kaputt sind, ist Feierabend.
Ja, also da wird natürlich, also lange geforscht wird ja schon so gefühlt seit 100 Jahren, nee, nicht ganz, aber so 30, 40 Jahre, wird natürlich viel ausprobiert, mittlerweile natürlich auch viel so über, sozusagen mit so Ersatz, Prothesen sozusagen und so mit Sachen, die wenn wo versucht wird mit Erbgut, dass man dann ab eine Änderung sozusagen am Erbgut sozusagen ein bisschen rumgefuscht wird und sonstigen Geschichten. Also es wird viel probiert, aber bis jetzt ist noch nichts, also Implantate und so weiter, Geschichte man hatte den Eindruck vor 10, 15 Jahren, dann hatte man den Eindruck, jetzt haben sie irgendwie einen Durchbruch gemacht. Die ersten Implantate, die sozusagen diese Sehzellen imitieren und so weiter. Aber das ist nicht über so ein sehr mäßiges Niveau drüber hinweggekommen. Ja, also, und dann seitdem wird immer wieder ein bisschen was probiert. Bei dem einen oder anderen bringt es auch ein bisschen was, weil es gibt noch so Sachen wie grauer Star, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist auch so ein sozusagen Symptom, in Anführungsstrichen, was dazugehört. Das kann man schon wegoperieren. Bringt in meinem Fall jetzt nichts. Es gibt aber durchaus auch sozusagen Leute, die diese Krankheit haben, da hat es ein bisschen was gebracht. Also, aber das ist komplett sozusagen, ich werde operieren, das alles wieder so, das funktioniert halt nicht.
Okay, du warst aber immer schon ein bisschen sportlich, hast also vorher andere Sportarten gemacht, bist du zum Tennis
gekommen? Deine Frage war ja, warum haue ich mir diese Bälle um die Ohren?
Ja, das liegt daran, du lässt sie um die Ohren hauen.
Du haust ja, lass mir um die Ohren hauen, genau. Also, ich meine, jeder Sportler kann das vielleicht nachvollziehen, das ist so ein bisschen so, glaube ich, jeder, der gerne Fußball spielt, der ist, glaube ich, fürs Leben infiziert, sozusagen, ja. Wenn er am Ball ist, rennst du wie sozusagen wie so eine Ratte irgendwie so was hinterher. Ja. Das ist einfach, das ist total bescheuert, aber es ist so. Also da muss irgendwo ein Ball sein, du hast sofort den Impuls, ich will kicken. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht, du hast ja andere Sportarten, aber du hast vielleicht auch eine gewisse Impulse sozusagen, wo du sagst, okay, keine Ahnung. Aber ich denke, das ist so ein bisschen bei mir, ich habe halt auch früh schon auf der Straße gekickt und so weiter. Und alles, was mit Bällen zu tun hat, an Sportarten, war schon immer meins. Das war mir auch total egal. Ich habe auch früher, Anführungsstrichen, mal besser sehenden Fußball mitgespielt. Da habe ich nie den Ball gekriegt, war mir egal. Da wollte ich irgendwie mitmachen. Mhm. Weil auch diesen, das habe ich ja nebenbei erwähnt, den blinden Fußball, den ich noch spiele, den gibt es auch in Deutschland erst, Anführungsstrichen, erst seit 2006. Das heißt, als ich jung war, da gab es diese ganzen Sportarten noch nicht. Also zumindest nicht in Deutschland.
Und du hast das mal erwähnt, ich weiß nicht, ob ich es im Vorgespräch oder vorhin schon mal, diese Sportarten kommen teilweise aus England rüber. In England sind sie da ein bisschen weiter als bei uns oder ein bisschen offener? Oder?
Ja, also in Europa sind sie entweder aus England bzw. aus Spanien, jetzt mit dem Lindenfußball auch. Fußball ist es jetzt zum Beispiel so, dass der ursprünglich ja mal aus dem südamerikanischen Bereich kommt. Also das ist jetzt ja sozusagen wie beim normalen Fußball. Auch da sind bis vor kurzem die Brasilianer immer die, sagen wir mal, die zwei Klassen besser waren, auch beim Blindenfußball. Das hängt aber auch an vielen strukturellen Dingen zusammen, weil die, Anführungsstrichen, die können auf Profiniveau trainieren. Die machen aber, in Anführungsstrichen, auch fast nichts anderes. Das ist ja jetzt nicht so wie bei uns hier in Deutschland oder in Europa, wo dann viele Blinde auch studieren und eine Ausbildung nachgehen. Das ist da ja eher leider nicht so üblich und das ist dann halt auch sehr, sag ich mal, in so Institutionen, denn machen die halt nichts anderes. Und das war halt zumindest bis vor kurzem so. Ich weiß nicht, ob es nochmal so ist. Die haben halt auch einen großen Sponsor von einem großen Getränkehersteller, den sie dann gesponsert haben. Und dann sind die bis vor kurzem bei den Paralympics immer Platz 1 gehabt. Also konntest du schon vorher buchen, sozusagen, dass Brasilien auf Platz 1 ist. Jetzt kommt so ein bisschen Argentinien hinterher und Europa ist jetzt, sage ich mal, so vom Niveau her, wenn jetzt wenn jetzt die Brasilianer Champions League wären, dann wären jetzt vielleicht mittlerweile die Europa bei Bundesliga angekommen. Und also die kommen so langsam hinterher, aber sind noch nicht auf dem Niveau von den Besten. Mhm. Genau, aber das ist so ein bisschen deine Frage, warum das, also alles, was mit Bällen zu tun hat, hat mich schon immer fasziniert. Es gibt natürlich Sportarten, die nicht funktionieren, die mit Bällen zu tun haben. Also Volleyball oder sonstige Geschichten haben wir noch nicht adaptiert gekriegt irgendwie für Blinde oder sonst wie. Aber Fußball und Tennis funktioniert super und ja.
Genau. Nochmal, wo du warst zuerst beim Fußball. Wie kamst du denn auf die Idee, dass du das ausprobierst mit dem Tennis? Was hat dich da so gereizt? Einfach die Sache, weil es ein Ballsport ist oder mehr oder weniger Ballsport oder einfach nach dem Motto, das kann nicht funktionieren, jetzt mache ich es erst recht? Wie kam das?
Mein Vater war früher immer so ein bisschen, auf dem Hobbyniveau, aber trotzdem immer so ein bisschen Tennis gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, dass mich das immer frustriert hat, als kleiner Junge, dass ich das nicht spielen kann, weil ich das einfach nicht gesehen habe, die Bälle. Ich hätte da schon Bock gehabt, dann nochmal gegen meinen Vater irgendwie ein bisschen mitzuspielen oder sonst wie oder das auszuprobieren. Und es ging halt nicht. Hab dann mal irgendwie einen Tennisschläger in die Hand genommen, irgendwie einen Ball dagegen gehauen, aber es hat natürlich alles nichts gebracht. Dann habe ich halt irgendwann, ich weiß gar nicht, wie hat das angefangen. Ich habe dann halt davon erfahren, dass es in Berlin einen Workshop gibt in dem Bereich.
Und wenn ich das mal sagen darf, beim Fußball.
Genau.
Die sind zum Fußball gekommen, die Tennisleute.
Ja, meine Frau hat gerade gesagt,
dürfen wir die noch kurz begrüßen, deine Frau?
Meine Frau
Gundula ist wieder dabei hier, unterstütze ich jetzt hier beim Gespräch. Hallo, Gundula.
Genau, die Gundula. so war es gewesen, die Tennisspieler, ich glaube, der damals, das war ein Student gewesen, ein Sportstudent, der hat es hier sozusagen zum ersten Mal ausprobiert. Auch eine Sehbehinderung und der kam dann zu uns zum Fußball und hat gesagt, wer hat da Lust, das mal auszuprobieren? Und ich bin jetzt jemand, der mir jemand sowas sagt, dann bin ich der, dann bin ich einfach zu neugierig und will sowas einfach ausprobieren. Und bei mir ist es halt dann ganz oder gar nicht. Das heißt, ich habe dann auch das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass ich auch eine Tennispartnerin hatte, die genauso ehrgeizig war wie ich von der ersten Stunde ab. Und wir haben uns gegenseitig eigentlich von ersten Woche an gegenseitig gepusht. Ja.
Also ich hatte vorher, bevor ich jetzt mit dir drüber gesprochen hatte, vom Blindentennis noch nie was gehört. Und ja. meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, spielst du das eigentlich nur zu zweit? Also auf jeder Seite des Netzes eine oder gibt es das auch als Doppel?
Es gibt es als Doppel, aber noch nicht sozusagen im Turniermodus und so weiter, sind wir gerade total am Anfang.
Weil du eben gesagt hast, es war so deine Partnerin, mit der du viel trainiert hast.
Genau, also
ihr habt gegeneinander gespielt und nicht miteinander gegen andere.
Richtig. Also wir haben wir haben halt mit Trainer zum Beispiel einfach gespielt, sozusagen, beziehungsweise halt gegeneinander. Ja. Und Doppel gibt's auch theoretisch, wie gesagt, ist aber noch nicht so etabliert. Das setzt halt auch noch mal mehr Kommunikation natürlich voraus und so weiter. Gerade bei uns, wenn der Ball durch die Mitte kommt, dass wir uns nicht sozusagen gegenseitig die Schläger um die Köpfe hauen sozusagen und solche Geschichten. Da gibt es auch den einen oder anderen, der da ein bisschen vorsichtig ist. Aber es funktioniert, wie es bei allen Dingen so ist, wenn man halt sozusagen Regeln aufstellt und klar auch sagt, wer irgendwie Anweisungen gibt und so weiter, dann funktioniert das auch. Ist es halt dann noch ein bisschen aufwendiger, weil du natürlich auch noch mehr auf mehr Sachen aufpassen musst. Wenn du alleine spielst, kann dir halt im Tennis nichts passieren. Ja, dann hast du halt dir kann normalerweise nichts passieren, außer du haust dir irgendwie keinen Schläger gegen die Hand oder was weiß ich. Aber normalerweise ist die Verletzungsgefahr sehr gering beim Blindentennis.
Jetzt muss ich mal ganz dumpf nochmal fragen. Also die Bälle, das haben wir jetzt schon erfahren, die sind anders strukturiert, die haben noch mehr oder weniger eingebaute Soundeffekte, in Anführungszeichen, dass du die also besser hören kannst, wenn die irgendwo jetzt abgeschlagen werden oder aufprallt oder sonst irgendwas.
Mechanisch, genau.
Genau. Was ist denn jetzt mit den Schlägern selbst? Also ich habe ja früher auch mal gespielt, aber das ist jetzt auch schon 35, 40 Jahre her. Und da waren die Schläger steinzeitmäßig, das war noch schweres Holz. Wenn du so ein Ding an den Kopf gekriegt hast oder sonst irgendwo hin, dann warst du erstmal reif für
den Kopf. Also ich bin schon mit üblichen, handelsüblichen, jetzt normalen Material.
Die sind etwas leichter.
Die super leichte Dinger, die super, weiß gar nicht, 200 Gramm oder was so ein Tennisschläger wiegt.
Die habt ihr auch, die ganz normalen.
Ganz normalen, allerdings, um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, bis vor kurzem war es so, dass wir sozusagen mit der Kinderschläger-Variante gespielt haben, also mit einem verkürzten Griff. Das war, ist dann sozusagen laut Regelwerk so vorgeschrieben, sogar ein 23er Schläger, 23 Zoll. Mhm. Und üblich ist normalerweise also im Erwachsenen 27 Zoll plus X sozusagen.
Das ist jetzt aber der Tatsache geschuldet, dass ihr halt auch ein kleineres Spielfeld habt.
Genau, also natürlich hast du dann, wenn du so einen großen, langen Griff hast, ist natürlich viel größere Hebelwirkung. Mhm. Das heißt, das Risiko beim Aufschlag zum Beispiel, die Bälle sonst wohin zu hauen, ist sehr hoch.
Okay.
Wobei, das wurde gerade jetzt, diese Regel wurde gerade aufgeweicht, jetzt gerade aktuell, sie wird gerade angetestet, ob man diese Regelung, also das aufhebt, weil natürlich sehr groß gewachsene Leute ein Stück weiter auch wieder davon auch profitieren, von einem längeren Schläger, mit einem längeren Griff. Ne? Also ist der 23er Schläger dann manchmal doch nicht so das Idealste. Das ist nicht das sozusagen Entscheidende. Letztendlich ist ein normaler Schläger mit den speziellen Bällen, die kommen übrigens aus Japan ursprünglich. Weil in Japan, das hatte ich noch gar nicht gesagt, der Sport Blindtennis ursprünglich erfunden worden ist.
Okay.
Die Bälle werden bis jetzt meistens trotzdem noch aus Japan importiert. Und so ein Ball kostet 8 Euro. Also plus minus X. Und da kann man sich vorstellen, das ist jetzt auch kein günstiger Sport.
So eine Ballmaschine, wie ich es noch von früher kenne, wo da mal so 100, ja. 200 Bälle drin waren, die habt ihr dann ja. Nicht zum Training?
Nee, leider nicht. Erstmal gibt es keine Maschine bis jetzt, die dafür adaptiert ist.
Okay.
Wir spielen schon im Training mit 40, 50 Bällen so.
Ach, ja, üblich. Nein.
Ja. Okay. Also, weil ein Trainer, wenn der halt die Bälle zuspielt, dann will er ja auch nicht irgendwie nach 5 Bällen ständig irgendwie die Bälle wieder aufsammeln oder so. Also, okay. Ne? Also so üblicherweise spielst du mit 40, 50 Bällen im Training. Wenn wir alleine spielen, was auch mal sein kann, weil wir ja die Bälle auch dann hören und dann können wir diese entsprechend auch nachlaufen sozusagen und so und holen, dann spielen wir normalerweise mit 1, 2 Bällen nur. Weil wenn die halt irgendwo ruhig in der Ecke liegen, hören wir sie natürlich nicht mehr, aber wenn sie noch rollen, können wir sie natürlich noch entsprechend herlaufen und dann uns den Ball holen. Ja,
das wäre noch eine Frage, ihr spielt dann mehr in der Halle oder spielt ihr auch draußen so auf Sand?
Beides. Also angefangen hat es meistens Indoor und in Deutschland hast du häufig halt entweder Teppichplätze häufiger. Mhm. Aber wir spielen mittlerweile eigentlich auf allen Courts. Ich spiele jetzt zum Beispiel seit 3 Jahren auf Sand. Das konnten wir uns, als ich angefangen habe, überhaupt nicht vorstellen, dass es auf Sand funktioniert. Mittlerweile funktioniert das ganz gut. Und wir spielen aber halt auf allen Untergründen und funktioniert. Also, was man dazu sagen muss, bei uns wird sozusagen die Grundlinie, also unsere eigene Grundlinie wird abgeklebt, sozusagen, die wird sozusagen taktil gemacht mit so einem speziellen Klettband, sodass wir sie taktil selber erfassen können. Und auch die Seitenlinien werden normalerweise abgeklebt, sodass wir sozusagen selber uns selber immer richtig positionieren können beim Aufschlag, ohne fremde Hilfe. Wir können dann sozusagen mit Schläger oder mit Füßen sozusagen fühlen, wo die Linie ist, wissen auch, wo das Zentrum ist, das wird auch nochmal entsprechend abgeklebt und können es entsprechend selber selbstständig zum Aufschlag richtig hinstellen. Und insofern brauchen wir da nur theoretisch fremde Hilfe. Das auf Sand halt ein bisschen schwieriger, das entsprechend taktil zu machen. Aber
das wäre jetzt noch eine Frage. Ne? Auf Sand prallt der Ball dann wieder anders ab, ist er dann schneller?
Also auf Sand ist er ja, der schluckt ja auch ganz schön, ne? Also auf Sand ist der Ball gar nicht so schnell.
Okay.
Also richtig schnell ist er auf Hardcourt. Ja.
Mhm.
Also wenn du wirklich so einen glatten Note. Ich habe jetzt gerade, jetzt waren gerade die ersten Bird Games, nennt sich das, waren wir in Birmingham jetzt im Sommer, sozusagen in Anführungsstrichen die Weltmeisterschaften. Und da haben wir auf so einem extrem schnellen Court gespielt. Das war schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, als was ich auf Sand zum Beispiel spiele. Ja. Also gefühlt die Bälle einfach nochmal 20 km schneller waren. Ja. Und das macht bei uns schon viel aus.
Sorry, mit was für Geschwindigkeiten spielt ihr da?
Ja, ich habe sie noch nicht gemessen. Manche bei uns haben halt schon, ich habe den Ball schon 120 km/h drüber gehauen. Das ist,
ja gut, das kannst du alles messen, aber wer will denn da noch reagieren? Wenn
man jetzt gemessen ist, gefühlt, würde ich sagen, das weiß ich, keine Ahnung, sind vielleicht bei 60, 70 km/h oder was. Das ist aber dann, also beim Aufschlag gibt es schon jetzt ein, zwei, die da richtig die drüber Dinger rüberknallen. Da bin ich habe es nicht gemessen, deswegen will ich da auch jetzt gar nicht groß sagen, aber da sind wir schon gefühlt bestimmt bei 100 km/h. Also da muss man, vielleicht kann man sich so vorstellen, also die besten Spieler aktuell beim Aufschlag, da musst du, das hatte ich noch nicht gesagt, fällt mir gerade ein, bei uns, bei wir Blinde, da darf der Ball dreimal aufkommen, bevor wir ihn zurückschlagen dürfen, weil beim ersten Mal haben wir keine Chance, den Ball zu treffen. Das heißt, wir haben sozusagen, der darf, wenn er aufkommt, erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, dann müssen wir erst zurückschlagen. Beim dritten Mal aufkommen, wenn er richtig schnell gespielt wird, dann musst du schon 3 bis 4 Meter hinter der Linie stehen, um den Ball sozusagen, weil der wirklich dann 3 bis 4 Meter hinter der Linie aufkommt am dritten Bounce, damit du dann richtig zum Ball stehst. Ja.
Also man kann das jetzt ja nicht so richtig sehen. Du hast jetzt so einen normalen Pulli an. Ich sehe jetzt ja nicht, wie du durchtrainiert bist, aber du musst doch ein Körpergefühl haben. Da ist doch jeder Computer ein Weichkeks gegen, oder?
Also Kraft reagierst. Ist gar nicht mal das Entscheidende. Ne? Natürlich, okay, beim Aufschlag hilft natürlich. Da kann ich bin jetzt nicht der hier Popeye sozusagen. Ja, da kann ich noch ein bisschen nachlegen, was das angeht. Ich muss wieder mal ein bisschen mehr hier Sit-Ups und mal ein bisschen solche Geschichten machen. Da bin ich. natürlich kannst du beim Aufschlag mit Kraft schon ein bisschen was machen. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit kriegen, aber das meiste ist natürlich Ballgefühl, Ohren, Handkoordination, nenne ich es jetzt mal, ja. Das ist das Entscheidende.
Das muss ja funktionieren wie ein Uhrwerk. Also,
du machst
wenn du den Ball triffst.
Das kennst du ja, ich würde sagen, gehört bei jedem Sport dazu. Wenn du das ein, zwei Mal die Woche trainierst, dann ist das halt irgendwann so eingeschliffen, dass du da schon sehr exakt die Bälle auch bei hoher Geschwindigkeit noch zurückspielen kannst. Ja, ich meine, auch Sehnespieler würde ich behaupten, dass die auch ein Stück weit das schaffen würden. Also bei den Top 100 Spielern im Tennis würde ich sagen, die würden mit ein bisschen Einarbeitung würden das sogar noch, vielleicht sogar noch hinkriegen, weil die so ein Ballgefühl haben, dass die das relativ schnell erlernen könnten.
Also wenn du jetzt sagst, dass das Spielfeld ist verkleinert, der Ball kommt mit einer Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal wirklich Einsteigerniveau 60 Stundenkilometer, Profiniveau 100 Kilometer kommt der an, der schlägt dreimal auf, bis du zurückschlägst, da ist der doch schon im Nachbardorf, oder? bei dem Tempo. Also das
steht ja, du musst halt wirklich,
wie willst du dann noch reagieren? Das ist ja unglaublich.
Du musst natürlich, wenn der Ball düpp, und er muss beim dritten Mal wirklich den Ball so spielen, dass natürlich du den Ball so rüberspielst, dass er natürlich ein Stück weit nimmt die Geschwindigkeit mit, aber du darfst jetzt nicht den Ball damit voller Wucht zurückknallen. Das funktioniert
halt nicht. Hattest du denn, als du noch sehen konntest, schon mal Tennis gespielt, dass du das so vielleicht aus dem Gedächtnis noch so ein bisschen mit drin hattest, wenigstens ansatzweise?
Ich kann ja sagen, dass ich die ersten 2 Jahre im Tennistraining habe ich fast keinen Ball, fast keinen Ball getroffen.
Beruhigt mich jetzt, Entschuldigung.
Ja, also ich habe, das ist halt auch deswegen, kann man sagen, ich meine, ich habe mit das ja auch, ich sag mal, ich bin jetzt, wie gesagt, fast 48. Kann man schon sagen, dass jetzt Jüngere, die jetzt irgendwie mit 15 oder so anfangen, da ist es schon noch ein bisschen einfacher, würde ich jetzt sagen. Das heißt, bei mir ist die Lernkurve dann schon ein bisschen eine andere. Und sich da zu adaptieren, das heißt, bei mir hat es auch wirklich ewig gedauert, bis ich dann mal irgendwie einen Ball irgendwie vernünftig zurückgeschlagen gekriegt habe. Und da mussten natürlich dieses Frustrationsniveau oder die Frustrationsschwelle, die darf dann nicht zu hoch sein, sozusagen. Ja. Also du musst schon damit leben können, dass du eine Weile eigentlich keine Fortschritte machst, so gefühlt.
Ja, das habe hab ich im Tennis ungefähr 20 Jahre lang mitgemacht, 20 Jahre lang keine Fortschritte und dann habe ich aufgehört.
Ja, das ist so. Und ich habe lange Zeit am Anfang, ja, also vorher natürlich hat man so kleine Fortschritte gemacht, wenn man halt regelmäßig einen Trainer hat und einen guten Trainer hat, dann motiviert er einen natürlich auch und dann merkt man vielleicht, dann redet man sich zumindest ein, dass man kleine Fortschritte macht. und irgendwann hat es aber dann doch mal, also gerade dann gewisse Dinge haben auf einmal dann wirklich, dann gab es wirklich dann nochmal extreme Fortschritte. Ich komme dann manchmal wirklich erst nach 3-4 Jahren oder solche Geschichten. Das ist aber total individuell. Bei manchen kann das natürlich auch total viel schneller sein. Aber du musst, also dieses, ja, aber das geht ja für jeden Sport. Du musst halt natürlich diese Ehrgeiz, du musst halt aufbringen. Also was heißt muss natürlich nicht, aber ich sag mal, das ist ja auch Geschmackssache. Bei uns gibt es ja genauso wie bei allen, es ist jetzt ja kein Leistungssport, in dem Sinne, wenn wir es betreiben, aber natürlich gibt es bei uns Leute, die auch was erreichen wollen, und es gibt Leute, die einfach Spaß haben, ab und zu mal einen Ball übers Netz zu hauen, und die sind damit auch total zufrieden, und es gibt einige, die wollen gar keine Turniere spielen, das ist halt total normal, und die sind auch mit einfach zufrieden, wenn sie mal einen Ball irgendwie halbwegs zurückgespielt kriegen. Bei uns ist es immer noch so, dass wir, ich rede jetzt hier so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir uns jetzt hier 20 Mal die Bälle hin und her spielen, so ist es beim Blindentennis halt nicht, sondern wenn wir uns 2-3 Mal dabei zurückkommen, dann sind wir schon auf dem Top-Niveau. Ja.
Okay.
Das heißt, es gibt immer noch den Großteil bei uns an Spielern, die den Ball nicht retourniert kriegen. Mhm. Ja. Die allein, und bei uns Blindentennis am Anfang sah bei uns aus Aufschlagpunkt. Oder Aufschlag Doppelfehler. Und das war sozusagen das Spiel beim Blindentennis. Das sah die ersten Jahre so nicht anders aus. Bis denn mal bei mir auch, denn irgendwann die Retourenquote irgendwann am Anfang vielleicht nach 2 Jahren bei 10% lag, irgendwie nach 5 Jahren bei 30% und jetzt bei 80%. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel dann. Aber auch da sind wir halt noch total in den Kinderschuhen. Und das darf man halt, muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Ja.
Wie sieht denn da so dein Trainingsalltag aus? Heißt das, du gehst einmal, zweimal, dreimal die Woche dann für 2 Stunden zum Platz? Oder hängst du dann auch jeden Tag 4 Stunden und schlägst da die...
Würde ich gerne machen. Da gibt's noch sowas, was nennt sich Beruf, beziehungsweise Selbstständigkeit.
Aber du kannst doch nicht von leben vom Tennis.
Nee, ganz im Gegenteil, ich muss ja selber dafür bezahlen. Also ich kriege 0 Euro dafür irgendwo. Ich muss das alles aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Das ganze Hobby ist ja nicht ein Hobby. Also ich war jetzt im Sommer beim Turnier, da habe ich 2000 Euro ausgegeben dafür, für das ganze Geschichte. Mit Flug, Übernachtung, drumherum und pipapo.
Also der Deutsche Tennisbund kommt da nicht an und stellt euch dann was zur Verfügung.
Der Deutsche Tennisbund sagt, wir sind nicht paralympisch, gibt kein einzigen Euro Fördergeld.
Ach.
Wir sind da gerade, wir sind natürlich da auch bei, wir sind natürlich dabei, gerade die Strukturen zu verbessern. Im monetären Bereich, das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal schaffen, dass sie uns auf anderen Wege noch mehr unterstützen. Da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Der eine oder andere schafft es halt, geschafft, durch ein Individualsponsoring sich Sachen zu finanzieren. Aber das ist auch dann wirklich sozusagen deine eigene Initiative, beziehungsweise Initiative vom Verein, das entsprechend so hinzukriegen, dass du da vielleicht ein paar Euro hinkriegst. Alles andere ist sozusagen dein Privatvergnügen. Und DTB, da sind wir natürlich im großen Austausch, aber auch da, es gibt ja nicht nur Blindentennis, es gibt natürlich auch Rollstuhltennis, was zum Beispiel schon auch eine Größe noch bekannter, Anführungsstrichen sogar ist, ja. Mhm. Und, und wir sind natürlich, wenn du willst, nur eine von vielen behinderten Sportarten, ja. Und, wir sind halt immer noch eine Nische, also total klein. Und, ja, wir müssen uns erstmal so ein bisschen unseren Ruf erst ein bisschen erarbeiten, bevor wir dann noch ein bisschen mehr gesehen werden.
Liegt es bei mir ein paar Jahre zurück. Ja. Ich war ja mal Sportchef bei einer Tageszeitung im Osten nach der Wende und da hatte ich immer so den Eindruck, dass dass so im Osten in Thüringen zum Beispiel, dass so das die Unterstützung für behinderte Sportarten deutlich größer war als hier bei uns.
Okay, das also kann sein. Ja, das hängt wirklich auch viel von einzelnen Leuten ab, ne? Also wie vor Ort, wie sehr sich das auch wirklich dann, in Anführungsstrichen, das Thema Inklusion auf die Fahnen schreiben. Das ist dann, auch da gibt es mehrere Abstufungen, ja, von die einen, bei dem einen ist es ein bisschen Social Washing, nenne ich es jetzt mal, ja. Das heißt, ich schreibe es mir auf die Fahnen, aber dann passiert eigentlich nicht relativ wenig. Es gibt aber natürlich auch bei uns Vereine, da ist eigentlich der ganze Verein dahinter. Und gerade beim blinden Fußball, da ist zum Beispiel, das darf man mal so lobend erwähnen, der FC St. Pauli zum Beispiel Vorreiter in Deutschland. Mhm. Ja, man weiß ja sowieso, FC St. Pauli auch einen normalen sehenden Fußball schon auch noch ein bisschen einen anderen, ja, Vereins-Ethos vielleicht hat oder eine andere Art des Vereinslebens hat, was man auch so ein bisschen mitkriegt. Und das wirkt sich halt auch dieser soziale Charakter und dass da viel mehr auch sozusagen so einen Touch haben. Das wirkt sich natürlich auch positiv auf entsprechend denn auch auf die Sportart und auf die Mannschaft natürlich auch aus und auch natürlich letztendlich auf die Erfolge. St. Pauli ist jetzt, glaube ich, im Blindenfußball der vierte Mal Meister. Also jetzt ist es ja nicht, aber war vorher jetzt vierte Mal Meister geworden. Und so die Geschichten, also nebenbei. Aber Ost-West, ja, kann ich nicht so genau beurteilen.
War nur damals mein Eindruck, weil ich halt da drüben, gut, da war ich für ganz Thüringen zuständig, waren ja 16 Zeitungen, die ich da so ein bisschen managen musste, die in diesem Verbund halt drin waren. Und vorher hier im Westen war ich ja mehr so auf dem Lokalen unterwegs, aber ich habe auch noch, definitiv noch nie so viel über Behindertensport gehört wie in dieser Zeit drüben in Thüringen, weil da war permanent irgendwas los, auch in den Vereinen, in denen ich damals selbst mit Sport gemacht habe. War das ganz normal, dass dann auch die Behinderten irgendwo in den Räumen, in diesen Hallen mittrainiert hatten und halt ihrem Sport nachgegangen sind? Da hatte ich schon den Eindruck, dass da gab es noch nichts mit Sponsoring und so weiter. Das hat damals gerade erst begonnen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass das hat da mehr zum Leben dazugehört, ja.
Ja, und das ist natürlich, ja, wie gesagt, wenn da eine Vereinsführung oder so da auch dahinter steckt, und das auch ein bisschen vorlebt, das ist natürlich mal eine ganz andere Geschichte. Weil neugierig sind sie alle bei uns. Ja, aber deswegen sprechen uns noch lange keine Leute an oder sagen, ja, kann ich euch unterstützen oder so. Da muss man natürlich auch viel Eigeninitiative zeigen. Beziehungsweise hört man dann vielleicht mal über drei Ecken, da würde uns gerne jemand unterstützen, aber dann werden wir nicht selber angesprochen, sondern hören wir das dann, wie gesagt, über drei Ecken. Das sind dann auch viele, dann ist natürlich, sind auch Berührungsängste da, was ich auch total nachvollziehen kann.
Entschuldigung, Berührungsängste? Warum?
Ja, Berührungsängste erstmal, das hat jetzt mit dem Sport ja gar nichts zu tun, aber allgemein, sag ich mal, mit Umgang mit Behinderten in Deutschland, das ist ja auch, also viele haben ja auch schon, natürlich, nicht jeder ist jetzt derjenige, der jetzt irgendwie locker auf, sag ich, wie auf einen Rollstuhlfahrer oder auf mich als Blinder zugeht und sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Hilfe benötige oder die meinen, ich bräuchte Hilfe. Da gibt es halt entweder die einen total ignorieren, das sind, sage ich mal, 90%, ja, also im Alltag. Und dann gibt es halt ja noch einige, die vielleicht irgendwie doof rumgucken, das merkt man irgendwie so. Und dann gibt es halt, und das sind spannenderweise oftmals auch Leute mit Migrationshintergrund, die einem dann weiterhelfen, manchmal auch auf eine Art und Weise, die, sage ich mal, ein bisschen übergriffig ist. Mhm. Da muss man dann ein Stück weit auch durch, aber sie helfen am wenigsten. Und so der klassische Weg, der beste Weg wäre, mich zu fragen, brauchen Sie Hilfe? Und dann sage ich entweder ja oder nein. Und dann lasse ich mir helfen. Das passiert ab und zu auch, aber ist nicht der Standard. Ja. Mhm. Es kommt auch wirklich da auch wieder total ein bisschen drauf an. Aber ich sag mal, Berührungsängste und bei uns im Verein, ja, natürlich gibt's jetzt ein paar, die uns kennen und die grüßen uns auch. Aber natürlich, wir spielen ja nun mal nicht in den normalen Turnieren mit und sind sozusagen da auch ein bisschen vom, in Anführungsstrichen, normalen Vereinsleben so ein bisschen außen vor. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir uns da integrieren. Weil wir spielen unsere eigenen Turniere. Das kriegen die halt aus der Zeitung oder wir erzählen ihnen davon mit. Aber wir spielen ja nun nicht die normalen Schleifchen-Turniere oder was weiß ich bei dem mit. Ne, und dadurch ist es natürlich ein bisschen anders. Und der eine oder andere, wie gesagt, Ängste, ja, würde ich schon sagen, dass der andere natürlich auch sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Darf ich den jetzt irgendwie einfach ansprechen? Erschreckt er sich, wenn ich den jetzt irgendwie von der Seite anspreche? Oder sonst fängt er wirklich bei total banalen Sachen an. Ja, ich höre ständig, erschreckt dich nicht, wenn er irgendwas macht und denkt, ja, also die haben ja auch einen Eindruck, dass man sich halt total erschreckt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand einen Stuhl an der Seite bei mir zur Seite rückt oder was auch immer, also total banale Geschichten. Ist auch völlig okay. Es kann ja auch keiner von denen schlecht einschätzen, ob das für mich jetzt irgendwie, wenn unvorhergesehene Geräusche sind, da gibt es natürlich auch Sachen, die mich natürlich erschrecken können oder sowas, was wohl anders vielleicht gesehen hat oder so. Aber da geht auch jeder ein bisschen anders mit rum. Aber ich sehe es aber auch ein bisschen unsere Aufgabe, als in Frühstück Blinde oder Sehbehinderte oder vielleicht Behinderte, in der Aufgabe, da ein Stück weit auch ein bisschen Eigeninitiative zu zeigen und sozusagen kommunikativ auch ein bisschen voranzugehen. Um den anderen auch ein bisschen das Gefühl zu geben, dass wir jetzt genauso ticken wie jeder andere auch. Ja, es ist halt nur das Sehen. Das ist andere, alles andere, 99,9% dran sind wir genauso Mensch wie jeder andere. Es geht halt nur ums Sehen. Und das wird manchmal ein bisschen anders dann aber empfunden im Alltag. Ne? Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom Sport, aber das noch ein bisschen nebenbei.
Nee, alles gut, das gehört ja 100% zusammen. Ja, ja. Können wir vielleicht nochmal zurück in deine wüste Jugendzeit gehen? Du hast früher, bevor du zum Tennis kamst, hast du gebolzt, hast Fußball gespielt. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Gab's da? Kommst du aus einer Großstadt oder wir haben es gar nicht
gesagt? Genau, also ich bin Berliner. Ja, also ich bin in Wilmersdorf, wer sich auskennt, ne? Also City, aufgewachsen. Okay. Ja. Bin dann mit 9 Jahren mit meinen Eltern nach Spandau gezogen. Das war damals noch 80er Jahre. Das heißt, damals noch war Spandau Stadtrand und Dorf. Ja. Mhm. War Hauptstadt. Also ich glaube, damals war es noch nicht Hauptstadt, war es ja noch Bonn, aber Großstadt. Ja. Aber gefühlt, wenn man aus der City kam, wie Dorf. Ja, und da war's, und da haben wir halt Haus gebaut damals und haben halt an der Straße gewohnt, wo halt dreimal am Tag ein Auto vorbeigekommen ist. Ja, und da war es halt kein Problem, auf der Straße ein bisschen zu kicken. Natürlich sind gefühlt alle 10 Minuten der Ball über den Zaun geflogen, meinen Nachbarn. Haben uns jetzt nicht besonders beliebt gemacht, aber das ist halt.
Also du hattest dann Sportfreunde, mit denen du kicken konntest.
Ja, also die aber dann Verein haben oder so, aber halt einfach so ein bisschen umgekickt, ja.
Okay.
Ja.
Aber das läuft ja bei euch dann, wenn ihr jetzt Behindertenfußball spielt, läuft das ja auch ein bisschen anders. Ihr werdet ja auch nicht mit irgendwelchen schweren Lederbällen dann draufhalten. Nee. Auf dem großen Spielfeld ist ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen modifiziert, oder?
Richtig, genau. Also beim blinden Fußball, das ist ja sozusagen. Den gibt's in Deutschland seit 2006. Und ich bin 2010 zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Das war direkt nach meinem Studium. Weil ich auch damals einen Sport gesucht habe, so als Ausgleich. Und da hat sich da einfach auch ganz pragmatisch, ich habe in alle Richtungen geguckt, erstmal, was kannst du an Sport machen? Und das war eine der wenigen Sportarten, die Trainingszeiten in den späten Nachmittags- oder Abendstunde überhaupt angeboten haben. Weil, naja, gut, man muss einfach dazu sagen, es gibt dann auch viele Sachen, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, tagsüber stattfinden oder zu komischen Uhrzeiten, so nach dem Prinzip. Ist ja ein bisschen überspitzt gesagt, die Blinden, die haben ja eh keinen Job, dann kann man die Trainingszeiten ja auch tagsüber machen. Ja? So ein bisschen mit Augenzwinkern und so weiter, trifft natürlich auch bei gar nicht so wenigen zu, aber für mich war es halt dann sozusagen Ausschlusskriterium, irgendwelche Sachen zu machen, gab natürlich auch Sachen, die mich jetzt gar nicht interessiert haben, aber Judo oder was weiß ich, gibt ja schon auch so ein paar blindenspezifische Sportarten, wo auch Blinde, relativ viele Blinde gibt, aber dann hat es halt beim Fußball und dann hatte ich auch das Anführungsstrichen Glück, dass damals ich schon eine kannte, die auch schon Blindfußball auch ausprobiert hatte. Und dann, ja, bin ich sozusagen in Berlin. Damals war das so, da war der Blindfußball bei Viktoria Berlin, jetzt zum normalen Fußball Regionalligist angegliedert. Damals waren sie noch damals war das noch nicht Viktoria, sondern es war noch der Lichterfelder FC, glaube ich, genau. Das war nämlich damals noch ein Oberligist, als ich angefangen habe. Die haben dann irgendwann fusioniert und sind dann zum Regionalligisten geworden, sodass wir sozusagen bei Regionalligisten sozusagen mit untergekommen waren als Blindenfußballmannschaft. Also als ich angefangen habe, gab es dann schon zwei, drei andere People, die das gemacht haben. Wir waren aber alle noch, ich war dann mit Abstand der Älteste, bin ich, glaube ich, bis heute in unserer Mannschaft geblieben. Also ich bin da hingekommen erstmal, wie gesagt, ich war Mitte 30, da waren die anderen waren 13. Ja. Okay. Noch einen, da gab es noch, der war ein bisschen älter. Ja, aber das spielt ja gar keine Rolle. Du hast halt Lust zu spielen und da war es egal, ob du jetzt 13 oder 50 bist, in Anführungsstrichen. Also es ging bei uns, später hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Wir haben wirklich das nachher mit einer Spielgemeinschaft gemacht, mit einer anderen Mannschaft. Da gab es einen, der war über 60 und hatte schon Gehör, wie heißt das jetzt, die Hörgeräte gehabt.
Der war blind und hat Hörgeräte
gehabt. Hat Hörgeräte gehabt und hat trotzdem war blind. Und
das
hat,
war der vorher Einzelkämpfer.
So, das war so ein, es war so ein Ruhrpottler, ja, der irgendwie den kannst du eh nicht so erstmal drei Bierchen vorher nochmal trinken.
Okay.
und so weiter und so fort, ja. Also, aber hat trotzdem hat irgendwie Laune gemacht. Hat einfach so insgesamt Spaß gemacht. Aber da war natürlich nicht viel zu holen, jetzt sage ich mal, vom Spiel. Aber wir waren erstmal froh, dass wir überhaupt eine Mannschaft zusammengekriegt haben.
Ja, ich kann mir vorstellen, ich meine, allein schon, ja, um mit Gleichgesinnten dann irgendwie mal so ein Team zusammenzukriegen, mit dem du dann da auch Halle oder draußen, wo habt ihr da
gespielt? Also Blindenfußball wird klassisch auf Kunstrasen gespielt.
Okay.
Das ist sozusagen, aber trainieren tun wir teilweise auch in normalen Sporthallen und so weiter. Aber wir haben eine eigene Blindenfußball-Bundesliga und die findet auf Kunstrasen statt.
Du bist aber jetzt nicht mehr beim Fußball auch noch in der Bundesliga mit dabei.
Bin ich auch noch dabei.
Also habe ich jetzt heute einen deutschen Meister und einen Bundesligaspieler zusammen.
Genau. Da kannst du mich jetzt, jetzt wird es ja einer anderen vielleicht jetzt aufstöhnen und Herr Thaler bin ich auch noch. Weil wie unser Blindenfußballmannschaft mittlerweile bei Hertha BSC angegliedert ist. Das heißt,
heißt aber der Hertha hat die Blindenfußballabteilung oder wie man es nennt, dann genau, irgendwie übernommen geschaut
und die andere Viktoria, weil Viktoria nämlich das einfach nicht mehr stemmen konnte.
Okay.
Also beziehungsweise wir waren unzufrieden damit, weil wir sowohl finanziell als auch organisatorisch nicht mehr wirklich zufrieden waren, dann uns zu sehr ins Detail zu gehen, aber da haben auch die Trainingsbedingungen nicht mehr gestimmt und so weiter und irgendwann gesagt, da muss irgendwas passieren. Und wir waren nicht die erste Mannschaft, nicht die erste Bundesligist sozusagen, der über sozusagen eine Blindenfußballabteilung aufgemacht haben. Die ersten waren, wie gesagt, FC St. Pauli mit gewesen, Chemnitzer FC war auch, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die haben auch damals eine Abteilung aufgemacht und dann später kamen auch Schalke und Borussia Dortmund dazu.
Wie viele Mannschaften habt ihr dann in der Bundesliga?
Aktuell 9.
Neun Mannschaften?
9 Mannschaften, wobei einer aus Österreich dabei ist. Genau. Und so ungefähr.
Die spielen dann in der deutschen Meisterschaft mit oder ist das dann, haben die automatisch immer die österreichische Meisterschaft gewonnen?
Ja. Nee, also es nennt sich halt trotzdem deutsche Meisterschaft oder halt Meisterschaft. Also da wird auch ein bisschen Auge zugedrückt. Das ist, glaube ich, jetzt seit 3 Jahren sind die jetzt, glaube ich, dabei, die Wiener. Und ja, da es ist ja, es ist halt auch uns jetzt sehr da. Also ein Thema Nachwuchs ist bei uns auch ein großes Problem, weil es gibt theoretisch genug Blinde und Sehbehinderte, aber in der Praxis ist halt Blindenfußball schon ein sehr anspruchsvoller Sport. Und wir haben halt viele, die das machen, die probieren das halt aus und machen das ein paar Wochen und dann sagen so, nö, also PlayStation ist doch mir lieber, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Oder es gibt natürlich auch andere Sportarten, die ein bisschen einfacher sind.
Aber trotzdem, also, wo ist das Problem jetzt beim Blindenfußball? Also klar, also ich stelle mir das Tennis, also ich jetzt als Amateurkicker, ich stelle mir das Tennis jetzt schon deutlich schwieriger vor. Ja. Also wie gesagt, ich kenne ja beides nicht als Blinder. Als jetzt das mit dem Fußball, ist das mit dem Fußball dann eher körperbetont, dass man da vielleicht dann doch eher Blessuren mit davon trägt?
Ja.
Wenn doch mal ein Bein vorbeigeschossen kommt, dass man so im wahrsten Sinne des Wortes nicht hat.
Genau, also drehen. Wie oft ich schon den Ball an unangenehmen Stellen aufgekriegt habe, kannst du dir freuen.
Du hast eine hohe Stimme, ne?
Genau. Zumal wir einen bei uns in der Mannschaft haben, der wiegt 110 Kilo.
Ach nein. Okay.
Und wenn der den Ball mal abpfeffert und dann viel Spaß. Ja?
Okay.
Also der Blindentennis ist eher eine mentale Geschichte. Und das ist so wie beim normalen Tennis. Ich würde sagen, da ist sozusagen die Konzentration über eine Stunde oder anderthalb hochzuhalten beim Tennis und sozusagen, weil jeder Punkt zählt, jeder Punkt kann über Sieg und Niederlage sozusagen entscheiden. Das ist beim Fußball ja so in Extreme nicht. Und du bist halt auf dich alleine gestellt. Du bist selber dafür verantwortlich, ob du das Spiel verkackst oder halt gewinnst. Das ist beim Fußball halt eine andere Geschichte. Mhm. Da sind halt die Herausforderungen eher im taktischen, im körperlichen, und anderen Bereichen. Also Blindenfußball ist die einzige Vollkontakt-Blindensportart. Das heißt, bei uns finden auch wirklich rassige Zweikämpfe statt. Mhm. Mit Ellenbogen und allem drum und dran. Und darf man nicht jetzt zart beseitet sein, wenn man das spielen möchte.
Von den Spielen her, ihr seid jetzt 9 Mannschaften. Das heißt, ihr habt natürlich auch nicht jedes Wochenende dann ein Spiel. Das wird sich, sag mal, im Rahmen halten. Aber wenn das jetzt ist von Berlin, Hamburg, mal kurz nach Wien runter, München, ja. Ihr sitzt ja nur im Zug oder im Bus, oder?
Klingt so. Also unsere Fußball-Bundesliga, die wird an 5 Wochenenden gespielt im Jahr.
Und da trifft man sich.
Ja. Und dann treffen sich alle Mannschaften sozusagen. Also der Spielplan wird halt vorher so ausgekugelt, dass halt irgendwann jeder mal gegen jeden gespielt hat. Und es ist eine Art Turniermodus sozusagen. Ja, es gibt halt 5 Standorte. Das sind teilweise, wo die Vereine selber einen Standort haben. Es gibt aber auch Standorte, die in der Innenstadt stattfinden. Also dahinter steckt, und das ist halt der Unterschied zum Tennis, da steckt halt die DFB-Stiftung Sepp Herberger, die entsprechend da auch monetär dahinter steckt und die das auch so PR-mäßig und allem drum und dran ziemlich groß aufzieht. Und wir haben mittlerweile in, keine Ahnung, 20 verschiedenen Innenstädten gespielt. Da wird halt ein mobiles Feld aufgebaut auf dem Marktplatz normalerweise. Und dann wird halt da, das ist aber dann meistens nur ein Tag, dann wird da halt sozusagen von morgens bis abends gekickt. Und dann haben wir halt viel Laufpublikum. Da haben wir dann natürlich auch über den Tag hinaus einige 100 bis 1000 Leute, die dann mal zugucken. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen, hat halt auch so ein bisschen, also die Offiziellen sagen immer, sie wollen natürlich dadurch auch vielleicht den Blindenfußball auch bekannter machen. Ich kenne bis jetzt kaum einen Sehbehinderten, der dadurch Blindenfußball angefangen hat. Das ist aber ein Thema für sich. Jetzt bringt uns für den Nachwuchs relativ wenig, bringt uns aber für unsere Bekanntheit natürlich relativ viel.
Wenn du jetzt sagst, der Nachwuchs fehlt so ein bisschen, wie alt sind denn da deine Kollegen so im Schnitt?
Ja, also die meisten sind halt schon so das klassische Fußballalter, so in den 20ern, ne? Aber das wird natürlich schon tendenziell älter. Wir haben auch durchaus mal den einen oder anderen, der jetzt auch angefangen hat. Das Problem bei uns zum Beispiel ist, wir haben jetzt zum Beispiel 2 gehabt. Den einen, der ist uns gerade jetzt sozusagen, der hat jetzt gerade gewechselt. Das liegt einfach ganz normal an den Geschichten, weil wir haben, es gibt in Deutschland eine Blindenschule in Marburg, in Hessen, ne, gar nicht so weit weg von dir. Und da gehen halt viele hin, wenn sie Abitur machen wollen. Weil es im Sinne so, es keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt, glaube ich, noch eine oder andere, zwei Möglichkeiten, aber in den möglichen tollen Bedingungen, die da haben, gibt es halt so keine andere Schule in Deutschland, wo man dann als Blinder Abitur machen kann. Und deswegen gehen viele, die halt dann so ein bisschen, wenn sie dann 15 oder so sind, manchmal auch jünger, gehen halt auf die Schule. Und wir haben jetzt mittlerweile zwei gehabt, die bei uns jahrelang trainiert haben und die jetzt beide uns nach Marburg abgewandert sind. Und es waren beides mal unsere besten Spieler. Und beide sind manchmal in Nationalmannschaft, in der Blindenfußball-Nationalmannschaft tätig, aber beide haben uns sozusagen verlassen. Und so haben wir natürlich dann immer so ein bisschen auch das Problem, dass wir auch neue Leute finden müssen. Und wir müssen halt auch gucken, ja, wir sind natürlich alle, wir spielen mit einem sehenden Torwart, das hatte ich, glaube ich, beim Blindenfußball jetzt noch nicht erwähnt. Also sind halt inklusive Sportart. Die anderen sind alle blind oder sehbehindert, aber wir spielen auch alle mit Augenbinde beim Fußball, aber der Torwart ist sehend. Und wir haben sozusagen, haben natürlich alle trotzdem irgendwie noch einen Beruf oder ein Studium oder was auch immer nebenbei. Und es ist halt, dann bleibt auch nicht mehr so viel Zeit noch nebenbei jetzt noch groß, irgendwie solche Aktivitäten zu machen, um noch neue Spieler zu gewinnen.
Ne? Vielleicht können wir jetzt hier mal ganz kurz schon einen Cut machen und nochmal auf das zurückgehen, was du eben so schön angeschnitten hast. Du hast ja auch noch sowas wie einen Beruf.
Ja.
Du hast einen Beruf, also du bist Deutscher Meister, du bist in der Bundesliga und nebenbei hast einen Beruf, den auch keiner hat. Du bist Suchmaschinenoptimierer für Podcasts und da auch noch dann der einzige Blinde in Deutschland. Wobei ich denke, du wärst wahrscheinlich auch als Suchmaschinenoptimierer unter den Sehenden der Einzigste, oder? Da gibt es wahrscheinlich wenige oder gar keine, oder?
Suchmaschinenoptimierer gibt es leider wie Sand am Meer.
Ja, aber nicht für Podcasts.
Nee, für Podcasts gibt es jetzt nicht so viele, das stimmt. Das ist ein bisschen mein USP, wie man so schön sagt, also mein Alleinstellungsmerkmal gefunden, weil es gibt mittlerweile viele Podcast-Agenturen, die auch Podcast-SEO, wie man so auch wieder so verkürzt sagt, also Suchmaschinenoptimierung Podcast mit anbieten, aber dass so eine Spezialisierung drauf haben, kenne ich jetzt so fast keinen. Ich sagte, ich komme so aus der klassisch. Ich bin Diplom-Informatiker, komme sozusagen aus der Ecke, aus der technischen Ecke, haben dann damals meine Diplomarbeit über das Thema Suchmaschinenoptimierung geschrieben, ist ungefähr 15 Jahre her und bin dann sozusagen seitdem da kleben geblieben. Habe auch Anfang ganz klassisch Agentur gearbeitet und so weiter für einen Online-Shop und in Anführungsstrichen normale Suchmaschinenoptimierung gemacht, also für Online-Shops, für Webseiten und so weiter. Und als ich mich dann aber selbstständig gemacht habe, habe ich dann auch, ist relativ schwierig, denn wenn ich jetzt sozusagen ja gefühlt 5001. Suchmaschinenoptimierer bin auf dem Markt, weil das auch kein geschützter Begriff ist, wo ja jeder, der mal schnell einen Online-Kurs besucht hat, sich auch Suchmaschinenoptimierer natürlich nennen darf.
Das stimmt.
Bist du ja natürlich auch aus Kundensicht ist relativ schwierig, auch natürlich auf den ersten Blick zu beurteilen, wie viel sozusagen, was taugt der letztendlich, ne? Und da war mir schon wichtig, auch ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, und das hat sich ein bisschen bei mir natürlich entwickelt, durch meine Blindheit, und dass ich halt früh das ganze Audio-Thema natürlich bei mir sozusagen mit reinspielt. Und ich auch von der ersten Stunde, jetzt habe ich mich vor 6 Jahren selbstständig gemacht, von der ersten Stunde an Podcasts genutzt habe für meine eigene Weiterbildung, hat sich das so ergeben, wo ich auch gemerkt habe, okay, der Podcast, die haben auch alle sozusagen so ein Painpoint, wie man ja so sagt, wo man mit den ganzen Themen Reichweite wie komme ich an meine richtigen Hörer, mich hören irgendwelche Leute, aber ich weiß gar nicht, sind das immer meine potenziellen Kunden oder wer hört mich da eigentlich, und so weiter und so fort. Und diese ganzen Themen drumherum, die letztendlich alle betreffen, die irgendwie mit Content, also irgendwie Inhalte professionell erzeugen, und da ist Podcast natürlich auch ein sozusagen eine Art des Content-Marketings. Und und da habe ich mich halt drauf spezialisiert, alle, die halt Podcasts nutzen als Teil ihres Business, mich halt da die entsprechend durch meine ja, durch sozusagen die Methodiken der Suchmaschinenoptimierung, die entsprechend voranzubringen. Das fängt bei wirklich schon bei der Positionierung an, also auch wirklich mit den Kunden zu arbeiten, die richtige Zielgruppe auch entsprechend zu finden, bis hin halt am Ende, wie, ja, also von der Themenfindung bis hin nachher auch ja, dem Podcast entsprechende Reichweite zu geben, indem man ihn auf verschiedenen Kanälen auch ausspielt und so weiter und so fort. Und da spielen natürlich alle möglichen Sachen zusammen und das entsprechend mit der Webseite zu verknüpfen, weil man einfach, ja, jetzt auch mittlerweile immer einfacher auch natürlich einen Blog zum Beispiel erstellen kann, indem man einfach das Audiomaterial transkribiert. Und es ist natürlich jetzt nicht einfach mal so, ich nehme jetzt einen Podcast und nehme jetzt ein Programm und auf einmal habe ich dann drücke auf den Knopf und dann habe ich den Text und dann haue ich den auf eine Webseite und dann findet der bei Google, so einfach ist er nicht. Aber du hast schon jetzt mittlerweile auch durch KI Möglichkeiten und so weiter, gibt es halt Möglichkeiten, auf relativ einfache Weise auch deine Podcast-Inhalte zweit und dritt zu verwerten. Ne? Ich meine, Thema Videopodcast, das wird natürlich jetzt auch immer ein größeres Thema, aber dir Text, wenn du halt mit Google zu tun hast und du willst bei Google gefunden werden, ist halt Text immer noch sozusagen das Nummer 1 Format.
Vielleicht können wir da mal ganz kurz darauf hinweisen, bevor wir sehr wieder abgleiten. Zumal auch die Zeit langsam voranschreitet, ich glaube, ich muss langsam die Bremse ziehen. Man kann dich ja auch relativ gut direkt kennenlernen und deine Art und Weise, wie du arbeitest und wie du Themen angehst. Und zwar, dein Medium ist eigentlich LinkedIn. Du bist über LinkedIn gut zu finden und hast da regelmäßig auch deine Live-Sessions, zu denen man dann mit dazukommen kann. Das heißt, wer jetzt mit dir in Kontakt kommen möchte, also unbezahlte Werbung, das geht über deinen Namen, über Lars Stetten, bei LinkedIn. Und du machst das, was hast du da für einen Rhythmus? Alle 2 Wochen?
Alle 14 Tage. Also
alle 14 Tage.
Montagabend, immer Montag 18 Uhr bin ich live. Einfach mal vorbeikommen. Ansonsten kannst du natürlich auch jederzeit mich sonst wann immer ansprechen und so weiter. Genau, LinkedIn ist mein Kanal, wo ich hauptsächlich zu finden bin.
Genau. Immer ungefähr eine Stunde kann man einrechnen, aber im Endeffekt, die Leute kommen und gehen, das ist immer ganz unterschiedlich, also, wie sie gerade Gusto haben und wie sie mit dem Thema klarkommen, weil es ist ja doch schon ein bisschen spezifisch dann.
Auf alle Fälle.
Gut. Worauf sollten wir nochmal hinweisen? Haben wir jetzt irgendwas vielleicht nicht genug beleuchtet? Gibt es einen Punkt, den wir nochmal hervorheben sollten oder haben wir alles abgefrühstückt?
Also ich glaube, wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck davon gekriegt, auch was es, wie Blindtennis und wie Blindenfußball funktioniert und was sozusagen dazugehört, wenn jemand Lust hat, das mal auszuprobieren oder vielleicht auch in der Verwandtschaft einen Sehbehinderten oder einen Blinden kennt über 2, 3 Ecken oder so und dann denkt, ach ja, dann vielleicht ist ja was für den oder so, dann einfach sich an mich direkt melden, ja, gerne über LinkedIn, aber natürlich auch direkt über entweder über eine Webseite rundumsichtbar.de oder einfach oder sollen sie dich anhauen und jetzt gibst du vielleicht weiter oder so. Keine Ahnung, gibt ja viele Wege. Auf Facebook findet man auch noch Sachen.
Die Kontaktdaten zu dir, die stellen wir natürlich alle in die Shownotes.
Genau.
Und dass man dann direkt da drauf gehen kann, also jetzt hier auf bei den
Berichten. Da freue ich mich natürlich und wir sind ja auch immer noch sehr, sehr klein und ich glaube, es gibt viele auch Sehbehinderte oder Blinde, die auch einfach vielleicht nochmal davon noch gar nichts gehört haben. Es gibt wirklich auch immer noch sehr viele da. Und da freue ich mich natürlich über jeden, aber natürlich auch jeder, der irgendwie Bock hat, irgendwie, vielleicht ist jemand Tennistrainer oder so, hat Bock, irgendwie das auch mal sozusagen zu unterstützen, weil letztendlich hängt es natürlich auch an sozusagen an der Unterstützung. Jeder, der irgendwie Lust hat, da vielleicht das auch kennenzulernen und zu unterstützen, immer gerne melden. Es muss auch nicht jetzt irgendwie, ich komme ja nun aus der Nähe von Berlin, aber das würde ich jetzt deutschlandweit, dann würde ich es entsprechend an die Kanäle weitergeben, an die Leute. Gerade in Süddeutschland sind wir noch sehr dünn aufgestellt. Also wenn jemand aus Süddeutschland kommt, da immer gerne auch sehr gerne mich melden, an mich wenden.
Okay. Ja. Prima. Dann danke ich dir, euch erstmal für dieses Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, war jetzt für mich auch einiges dabei an Aha-Effekten. Also tausend Dank.
Gerne. Und
gut, wir bleiben eh in Kontakt. Von daher. Alles bis klar. Die Tage, Lars.
Gute Danke Lars. Dir, Ralf.
Ist gut. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.
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 Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.